glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Du, keine Zeit mit Smalltalk verschwenden. Wir haben heute so viele Themen. Ich glaube, wir müssen sofort einsteigen. Also
okay,
du warst jetzt im Urlaub und da hat sich wieder viel angestaut, also an Themen.
Verrückt, ja. Also ich bin durch England gereist, 2 Wochen, habe mir viel angeschaut, Oxford, Cambridge, also ganz tolle alte Städte, hat richtig Spaß gemacht. Aber auch ich habe mir einige Sachen hier notiert in meinem Kalender für den nächsten Podcast, sprich für heute. Und ja, los geht's, du fängst an.
Es wird ein bisschen KI-lastig heute, fürchte ich. Also für alle KI-Hasser, die unseren Podcast hören, Entschuldigung, aber wir haben ein paar Themen, über die müssen wir sprechen. Und
unbedingt.
Lass uns vielleicht noch mit dem Elephant in the Room anfangen, mit dem Thema Claude gegen amerikanisches Kriegsministerium.
Eher andersrum, oder?
Eher andersrum, ja. Amerikanisches Kriegsministerium, also der Name allein schon, kriege ich das große Kotzen, aber okay. Die haben ein Problem, weil die wollen gerne Claude AI einsetzen und haben das auch schon eingesetzt. Aber Claude sagt, nein, wir lassen unsere Ethiken nicht fallen. Das hat man in der letzten Folge auch schon mal angedeutet, dass die sagen, nee, wir haben ja eine gewisse Schutzmaßnahme oder wir haben Dinge, die wir nicht wollen, dass sie mit unserer KI gemacht werden.
Schadcode zum Beispiel.
Schadcode oder eben in irgendwelchen autonom fliegenden Drohnen, die Menschen töten, möchte einfach Anthropic nicht, dass ihre KI verwendet wird. Das ist eine Entscheidung. Ja,
absolut. Das findet aber das amerikanische Kriegsministerium nicht so toll und hat jetzt rausgegeben und gesagt, wir nutzen es einfach nicht mehr. Oder ich glaube, gestern war es, hat Donald Trump sogar selber gesagt, Anthropic wird verbannt.
Ja, genau. Und das, also sie sagen nicht nur, wir nutzen es nicht mehr, es ist viel schlimmer. Die sagen, wir stufen euch als Risiko ein. Also das heißt am Ende, dass eine amerikanische Regierungsbehörde Anthropic-Produkte nicht mehr nutzen darf. Ja, also denen geht natürlich damit Business verloren.
Richtig, weil wenn du auf die Liste kommst als gefährliche Supply Chain Software, dann darf man dich in amerikanischen Regierungsorganisationen nicht nutzen. Das ist ungefähr so ein bisschen verglichen, wie wenn das BSI wieder vor Kaspersky war, weißt du?
Ja.
Das gab's ja ähnlich und dann überlegst du es dir dreimal, ob du das Risiko auf dich nimmst, weil selbst als wenn du CISO bist in irgendeinem Unternehmen und das dann trotzdem machst und jemand sagt, wurde ja sogar offiziell vorgewarnt, dann bist du Letzter. Also werden die Leute, auch wenn sie sich denken, steckt ja gar nichts dahinter, es einfach lassen. Ja, genau. Das wird finanziell ein Problem.
Du musst erstmal rechtfertigen, warum du es dann trotzdem einsetzt. Und es gilt jetzt primär natürlich für die Regierungsbehörden, aber auch alle Zulieferer von denen, die mit denen zusammenarbeiten. Also du musst natürlich auch bestimmte Compliance-Regeln erfüllen, um mit denen zu kooperieren.
Natürlich.
Und dann sind die da jetzt raus. Das ist schon eine harte Nummer. Aber für mich war es gar keine Überraschung, dass das passiert. Also zum einen weiß man, dass der Sam Altman, also mit OpenAI, schon lange verhandelt bezüglich diesen Verträgen. Und der Gründer von Anthropic, wenn man sich dem seine Historie anschaut, dann war das auch klar, dass der da keinen Bock drauf hat. Ja, also der Dario Amodei hat mit seiner Schwester im Jahr 2021 erst Anthropic gegründet und kommt von OpenAI. Der hat jahrelang dort gearbeitet.
Ach, guck an.
Ja, also der war seit 2016 bei OpenAI und hat aber dann im Zuge, als OpenAI Geld eingesammelt hat und ein Großinvestment von Microsoft angenommen hat, hat er gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Weil die Firma ursprünglich mal als Non-Profit gedacht war.
Das ist ja erstaunlich, dass der in dieselbe Kerbe haut, die auch Elon Musk angesprochen hat. Der war ja auch am Anfang bei OpenAI dabei und hat dann irgendwann gesagt, Leute, so war's nicht ausgemacht. Wir wollten hier einen Non-Profit-Teil. Deswegen ist er doch so stinksauer auf den Altman, wollte ihn sogar verklagen oder hat's auch sogar, ich weiß jetzt gar nicht verfolgt. Aber das ist witzig, weil ich sag mal, der Anthropic-Typ, der klingt ja jetzt erstmal sehr offen und der Elon Musk geht ja schon Richtung Faschismus ein bisschen,
ja,
ne?
Ja. Aber die haben komplett gegenteilige, sage ich mal, Richtung gewählt, weil der Dario Amodei einen Fokus auf KI-Sicherheit legt. Der hat auch schon oft darüber gesprochen, hat auf die Risiken hingewiesen und hat auch vor Missbrauch von KI gewarnt. Also zum Beispiel in eben besagten autonomen Waffensystem, ja, da hat er schon vom US-Senat vorgewarnt, sowas einzusetzen. Und bei Elon Musk ist ja das Gegenteil. Der möchte ja mit seiner KI letzten Endes alles erlauben, was geht, sei es jetzt Nacktfotos und sonst was. Ja. Also der hat diese ethische Barriere gar nicht mehr. Ja. Also ich sag nur, ich habe das deswegen mal mitgebracht, weil es keine Überraschung, dass Anthropic da anders reagiert wie OpenAI, weil wenn du siehst, der Sam Altman, der ist auf, ja, im Prinzip immer auf Tour, um Geld einzusammeln für seine KI, weil er sagt, wir brauchen mehr Strom, wir brauchen mehr Invest, wir brauchen mehr Datencenter und so weiter. Und Anthropic geht halt ein bisschen anderen Weg. Was ich persönlich sehr sympathisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen,
ja. Ja, das stimmt. Aber wir fokussieren uns bei dieser Frage immer die ganze Zeit jetzt auf die Amerikaner. Ich meine, hast du gesehen, unser Bundeskanzler, der Merz, war jetzt in China vor ein paar Tagen, 2-3 Tage ist es her, und da wurde ihm, so, das hat man sogar in der Heute-Show gesehen, ein Tanzpalett von Robotern gezeigt, die wie Menschen Flickflacks machen und so weiter, und zwar 1:1, alle gleich, also synchron ohne Ende. Und jetzt machen wir uns nichts vor. Die haben normalerweise kein Ballettröckchen an. Die haben irgendwie einen Tarnanzug, wenn sie ihn überhaupt brauchen, an. Und werden demnächst, keine Ahnung, Taiwan überfallen oder vielleicht auch uns.
Ich hoffe nicht, aber ich hab auch gelesen, ich finde den Artikel leider nicht mehr. Ich wollte das auch nochmal aufbereiten. Aber ich habe gelesen, dass die, währenddem sie, also als sie in Venezuela den Präsidenten da rausgeholt haben, in so einer Nacht- und Nebel-Aktion, dass da eben auch schon so autonome Drohnen und Kriegsgerät beteiligt war und da eben auch Claude verwendet wurde. Und dahingehend ist diese ganze Diskussion erst losgegangen. Ich muss es nochmal recherchieren, ob das wirklich stimmt, aber das habe ich irgendwo im Hinterkopf. Und das wäre natürlich krass, wenn sie es dann trotzdem nutzen und gemerkt haben, hey, das funktioniert sau gut, wir wollen das offiziell haben, wir wollen das nutzen. Und dann der Hersteller sagt, nee, dafür ist nicht gedacht. Also.
Ja. Ich habe noch zwei Claude-Themen, die da wirklich jetzt vielleicht im Anhang gleich passen.
Schieß los.
Eins hattest du auch auf der Liste. Wir sind ja die grob mal vorher durchgegangen jetzt hier, 10 Minuten, bevor es hier losging. Die Aktienkurse vieler Security-Firmen sind eingebrochen, nachdem Claude letztens gesagt hat, wir prüfen fertige Software, den Quellcode, auf Schwachstellen automatisiert. Das heißt, du schmeißt dein GitHub oder was, wo auch immer dein Repository liegt mit deinem ganzen Quellcode da rein, und Claude sagt dir nachher, hey, du hast, keine Ahnung, 7 Buffer Overflows da drin und 3 irgendwas anderes, und die sind da und da und da, und wahrscheinlich wird er auch noch sagen, ich habe sie gleich noch gefixt. Also da wird es rauslaufen, und dann jetzt unter uns, dann brauchst du keine Antivirensoftware mehr und nichts mehr, oder? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, gut, die Talfahrt der Aktienkurse auf den ersten Blick war ja irgendwo gerechtfertigt.
Ja, also als jemand, der sein Geld mit Antivirus unter anderem verdient, sehe ich da eher entspannt der Sache entgegen, sage ich ganz ehrlich, weil klar ist das cool, also dass man erstmal Software sicherer macht, das wollen wir alle. Also das ist ja, also das große Ziel, wenn es keine Security-Issues mehr gäbe, okay, fine, bin ich total, bin ich auch zufrieden. Glaube ich aber nicht, weil ich glaube, kein Unternehmen der Welt wird auf Security-Maßnahmen wie einen Schwachstellen-Scanner so verzichten können, weil der Hersteller einer Software sagt, hey, wir haben das alles gecheckt mit einer AI, das ist alles sauber. Also klar, werden die das tun. Also ich glaube schon, dass in vielen Prozessen das jetzt dann auch der Standard wird, dass du, wenn du jetzt neue Software release, dass du erstmal sagst, okay, lass erstmal die ganzen Prüfprozesse, die wir haben, sei es jetzt die klassischen Schwachstellen-Scans, aber auch eine AI drüber schauen, ob er da was findet. Aber da entstehen natürlich trotzdem neue Angriffsvektoren. Immer automatisch. Ja. Also ich sehe nicht, dass du auf ein Level kommst und sagst, unsere Software 100% safe.
Nein, das wird nicht passieren. Du hast ja auch gemerkt sicherlich, dass ich ein bisschen provokant gefragt habe. Kaum. Das nicht. Nicht ohne Grund. Ja. Nicht ohne Grund. Okay, aber der dritte ist es ja eigentlich, was ich noch mitgebracht habe. Es gibt einen Zugriff. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich es habe. Hier ist es. Moment, ich ruf's mal auf schnell. Claude besorgt jemanden Zugriff auf seinen Staubsaugerroboter. Aber das ist noch witziger. Sammy Aztufal, so heißt er, wollte sein DJI Romo. DJI ist der Hersteller von vielen, vielen Drohnen, aber auch von anderen Robotikgeräten, unter anderem eben auch so ein Staubsauger, der bei dir durch die Bude fährt. Und der Typ ist echt spannend. Der hat sich gedacht, diese App, die da mitgeliefert wird, mit der habe ich keinen Bock zu arbeiten. Ich möchte meinen Staubsauger mit einer eigenen App lenken, starten, stoppen, heimfahren lassen, was auch immer. Und hat dann eben Claude gebeten, schreib mir mal so eine App. Also vielleicht hat er sich überlegt, ich probiere auch mal Vibe-Coding, hat sich gefragt, was mache ich? Und dann fuhr gerade der Staubsauger vorbei, dann dachte er vielleicht, das mache ich.
Aber eigentlich eine geile Idee, gell? Wenn du irgendein Tool hast und sagst, die App, die ist so scheiße, Sonos, ja. Looking at you, ja? Ja. Ich mache jetzt einfach eine neue, ich Vibe-code mir eine neue App, auch nicht schlecht, ja?
Ja, das hat er gemacht. Das Blöde an der Sache ist, die Software Claude hat einen Private Key gefunden, offensichtlich. Und der Typ war plötzlich in der Lage, irgendwie 7000 andere Staubsauger auch zu steuern von seiner neuen App. Aber es wird hier geredet, DJI fixed it in 2 days. Also der Bug, die Lücke ist weg. Offensichtlich, das geht nicht mehr. Weil ich habe mir schon gedacht, das hätte ich sehr gerne sofort den ukrainischen Streitkräften mitgeteilt, wenn es wirklich so wäre, dass man irgendwo den Hauptkey findet, mit dem man nicht nur Staubsauger, sondern vielleicht auch fremde Drohnen hätte steuern können, damit nämlich auch abwehren können.
Ja, aber auch so ein Staubsauger birgt ja Risiken, haben wir auch schon mal besprochen, glaube ich, weil die mittlerweile natürlich mit ihren LiDAR-Sensoren und so weiter sehr schön dein Zuhause auch abscannen können.
Ja.
Und das ist natürlich auch immer wichtige Metainformation ist über dich gegebenenfalls auch, ja.
Ja.
Ich habe auch noch ein paar Klo-Themen, aber da komme ich erst gleich drauf. Ich habe was gefunden, mega geil. Wenn du Angst hast, ob eine KI dich mal ersetzen wird, da gibt es eine Seite, wo du dein LinkedIn-Profil reinschmeißt und er dir einen Score gibt. Also quasi von 0 bis 10 einen Score gibt, ob du replaced wirst. Ich sag mal so, dass ich replaced werde, ist wahrscheinlicher als bei dir.
Ja.
Ich habe einen AI-Threat-Level von 7,4.
Wie heißt der?
AI-Threat-Level.
Wie geil, okay.
Ja, ja. Und ich kann das gerne in die Shownotes posten. Da gibt's einen schönen Report mit verschiedenen Sachen hier, Technical Skills. Also er guckt einfach, was sind so deine Buzzwords, was sind so deine Punkte in deinem Profil und wie kann eine KI das nutzen? Und bei dir war ein besonderes Ding drin, weil du bist in einem dieser Bereiche bist du grün. Ich habe das noch nicht gesehen, dass jemand grün ist. Da stand letztens drin, ja. Du hast ein sehr großes Netzwerk bei LinkedIn. Also das hilft dir natürlich gegen jetzt sozusagen eine KI, die einfach nur irgendwie irgendwelche Spreadsheets bearbeitet. Aber du verkaufst ja Security Awareness, aber das brauchst du in Zukunft ja nicht mehr, weil die Firmen an dieses Verkaufs ja auch keine Mitarbeiter mehr haben, weil dann noch KIs arbeiten. Also bringt mir das auch nichts.
Aber dann werde ich ja doch, dann werde ich zwar nicht ersetzt, aber mein Job ist trotzdem weg.
Genau. Ja, also super. Die Seite ist mit einem kleinen Augenzwinker zu sehen. Ist sehr witzig. Und allein schon, als der Typ das gebaut hat, richtig geil, weil wenn er dein Profil scannt, das dauert so 20 Sekunden ungefähr, dann kommen dann so Einblendungen so, this is gonna hurt. It doesn't look good. So, schon, oh Gott, scheiße.
Das ist aber, so Einblendungen finde ich auch ganz witzig. Ich habe gestern was gemacht, da wollte ich eigentlich das nächste Mal erzählen, wenn ich mehr drüber weiß, aber ich tease es jetzt schon mal an. Ich habe bei einer Mietwagenfirma angerufen und da kam dann plötzlich, hallo, ich bin der neue Chat-KI-Agent und so weiter. Und da dachte ich mir schon, oh, ernsthaft. Ja, du kannst mich alles fragen. Da habe ich gedacht, jetzt probiere ich das aus, weil ich hatte eine relativ lange Miete und wollte die früher zurückgeben. Und manchmal ist es ja so, dass wenn du lange Mieten früher zurückgibst, zählt der Wochenendtarif nicht mehr, weil das letzte Wochenende fehlt und dann wird's im Endeffekt teurer. Dann behält man den Wagen lieber 2 Tage länger in der Garage. Und dann wollte ich das eben wissen und habe das einfach reingesprochen. Und dann hat diese KI gesagt, und dann hörtest du Tastaturklackern. Also als ob die KI okay. jetzt irgendwie googelt oder schreibt oder sonst irgendwas. Und dann kam sie zurück mit der Antwort. Also die brauchte einfach 20 Sekunden und sagte, ja, also die Antwort ist so und so. Nee, es kostet nichts mehr, ist alles okay. Du kannst gern früher vorbeikommen und alles ist in Ordnung. Und dieses Tastaturklackern während der Denkphase, nenne ich es jetzt mal, fand ich schon sehr, sehr witzig. Aber ich werde da ein bisschen mehr rausfinden und das nächste Mal vielleicht drüber erzählen.
Aber ist ja smart, weil am Telefon siehst du ja nicht dein Gegenüber und siehst nicht, dass da was passiert. Weil wenn du jetzt in einem Chat bist, dann siehst du Typing oder Thinking oder sonst was. Eben. Irgendwas müssen wir machen, finde ich sehr gut.
Ja, war sehr witzig. Und es war auch, muss ich fairerweise sagen, das erste Mal, dass ich richtig zufrieden mit einem KI-Bot war. Also früher wäre ich bei dieser Hotline gerade noch bei drücken Sie 1 für Anmietungen in Deutschland gewesen. Und jetzt hatte ich die Antwort schon, die auch valide klingt zumindest und richtig zu sein scheint und ausführlich war und auch auf meine Frage passte.
Ja, ich habe das Gegenteilige erlebt beim Anruf bei meiner Bank. Das war der absolute, also dieser KI-Bot am Telefon, der hat mir, glaube ich, 20 Fragen gestellt. Und irgendwann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Also es ist wirklich...
Da hat er es immer noch nicht gewusst. Du musst mal vielleicht deine Bank wechseln, weil ich wollte ja schon länger mal über Vero sprechen. Also das ist dieses neue PayPal, das die deutschen Banken machen. Und das wollten wir natürlich live ausprobieren. Wie geht das und wie schnell geht das? Und es geht nicht, weil deine Bank Vero gar nicht anbietet. Also ja, jetzt
die Schweizer Privatbanken haben keinen Bock auf Vero. Hab ich schon 1000 Mal erklärt. Die haben da keinen Bock drauf.
Entschuldigung.
Machen sie nicht. Ich habe ein Thema bekommen von einem Hörer, vom Christian. Also er schickt auch Grüße aus dem Saarland. Er wird wissen, wer gemeint ist. Und ich habe dir das Thema noch nicht gesagt, aber ich weiß, du wirst es lieben. Das ist ein richtiges Tobi-Thema.
Oh, okay. Also,
pass auf. Der Christian hat mich auf einen Artikel hingewiesen, dass man geprüft hat, ob eine KI Passwörter generieren kann, weil Leute wohl KIs nutzen, um Passwörter zu erzeugen. Also ist ja erstmal naheliegend, du bist unkreativ, du willst ein starkes Passwort haben, fragst normalerweise im Idealfall deinen Passwortmanager, weil der hat eine Funktion dafür,
ja, um
Zufallspasswort zu erzeugen.
Ja.
Und das kannst du natürlich auch einen Claude fragen. Das haben die gemacht und haben 50 Mal Claude ein Passwort generieren lassen, starkes Passwort.
Ja.
Also, Problem ist leider, die Passwörter waren nicht so einmalig, wie man sich das wünscht. Genau genommen gibt's Pattern. Die haben Pattern rausgefunden. Also zum einen fängt's immer mit einem Buchstaben an. Meistens mit einem Großbuchstaben. Ist schon mal schlecht, weil du weißt, okay, wenn du jetzt eine Brute-Force-Attacke machst, kannst du schon mal mit einem Buchstaben anfangen oder mit dem Großbuchstaben hast schon mal die Möglichkeiten reduziert.
Ja.
Besonders häufig war es ein G.
Das hat wahrscheinlich einen Grund. Du kannst dich erinnern, dass wir damals noch hatten, gib mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 und das kam als erstes immer die 7 und danach die 3 oder die 4, weil das einfach statistisch von den Menschen auch so gewählt wird. Jetzt weiß ich nicht, ob echte Passwörter standardmäßig oder am häufigsten mit einem großen G anfangen. Das können wir aber prüfen, weil ich vor 4-5 Jahren und ich habe die Dokumente noch 2,3 Milliarden Passwörter, glaube ich, waren es, ausgewertet habe und genau solche Statistiken pro Land gemacht habe. Ich guck nach. Ich verlinke es in den Shownotes.
Du, das geht noch weiter. Du wirst es lieben. Du wirst ein schönes Skript schreiben und das über deine zwei Fantastilliarden Passwörter jagen. Die haben auch herausgefunden, dass immer ein L dabei ist, ein 9, M, 2, Dollar und Raute. Ja, das war in allen generierten Passwörtern dabei. Also dann kannst du auch schon mal deine Brute Force Routine anfassen.
Ist ja witzig.
Es gibt Buchstaben, die nie verwendet wurden. Keins der Passwörter hat doppelte Zeichen gehabt.
Also PP, ja. 44 oder sonst irgendwas.
Genau, das ist auch schon schwierig, weil du dann weißt, okay, du brauchst eine Buchstaben eigentlich nur einmal probieren.
Das ist jetzt mal ganz kurz.
Ja?
Ich habe jetzt mal ganz kurz nachgedacht. Ich glaube, ich habe sowas aber auch noch nie gehabt. Ich habe noch nie ein Passwort gehabt und zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mir selbst erstellt hatte, in denen zweimal hintereinander derselbe Buchstabe oder dasselbe Zeichen kam.
Okay.
Du?
Also es steht ja nicht doppelte Zeichen, sondern dass es doppeltes Zeichen ist ja auch, wenn mein Passwort Rüdiger ist, habe ich auch zwei R's drin. Weißt du?
Ach so, ich dachte jetzt unmittelbar aufeinander folgend. Nee,
das steht da so nicht. Also
Okay. Müssen wir nochmal nachgucken.
Also ich würde es anders verstehen.
Okay.
So, und jetzt kommt's. Von den 50 generierten Passwörtern waren nur 30 wirklich neu. Und das häufigste Passwort, also ich lese es jetzt mal vor, groß G, 7 Dollar, klein K, groß L, 9, ausgeschrieben Hashtag und dann Hashtag MQ2 und so weiter. Also es geht noch weiter.
Ja.
War 18 Mal dabei.
Ist nicht dein Ernst.
Ist mein Ernst. Also das haben sie mit Claude gemacht, mit Opus 4.6 war das, 50 Versuche. Und haben das auch mit ChatGPT und anderen KIs nachstellen können. Das ist da genauso. Also die Tools, um das zusammenzufassen, das lange Thema, das ist nicht dafür da, um ein Passwort zu erzeugen. Es ist ein dummer Wahrscheinlichkeitstextgenerator. Und für Passwörter ist genau das ganz schlecht, ganz, ganz schlecht.
Ja, überrascht mich jetzt nicht, wenn du es so sagst, und wir wissen ja, wie KI arbeitet, aber es ist witzig, wenn auch auf verschiedenen Modellen und Herstellern trotzdem die gleichen Passwörter generiert werden, weil dann bedeutet das, dass in den Trainingsdaten aller Hersteller offensichtlich da was auftaucht.
Also das stand nicht drin, dass das gleiche Passwort ausgeprüft wird, nur dass es die gleichen Problematiken gab sozusagen, okay. Also nicht dieses Passwort, aber das allein schon, dass Claude 30 Mal ein Passwort ausspuckt, wenn du sagst, generiere mal ein zufälliges Passwort, ist natürlich irgendwie...
Ja, absurd.
Wirklich. Absurd. Aber ich fand's mega witzig und kann jeder mal ausprobieren. Und nochmal der Hinweis, wenn du sicher unterwegs sein willst, hast du einen Passwortmanager?
Ja.
Auch wenn es da, habe ich jetzt gelesen, ein paar gibt, die wohl ein paar Schwächen mitbringen. Da gibt's vielleicht in der nächsten Folge was, wenn ich da die weiteren Infos habe. Da gab es nämlich auch einen schönen Pentest drauf. Gucken wir uns dann an. Mhm. Ist es trotzdem immer noch besser, als sich das Passwort auszudenken.
Ja, wobei ich mir jetzt welche ausdenke mit doppelten Zeichen hintereinander. PP, QQ, ja. Da hatte ich nämlich
Hauptsache, du denkst es aus und lässt nicht ChatGPT für dich denken.
Ja, nee, das schaffe ich. Das schaffe ich. Gut. Aber jetzt habe ich dich sogar dreimal in einem Thema falsch verstanden. Ist dir das aufgefallen?
Ja, vielleicht habe ich es schlecht erklärt. Ja.
Wahrscheinlich, ich glaube eher.
Ja, ich habe es schlecht erklärt. Das ist, oder du bist noch im Urlaub.
Das kann auch sein. Ich glaube, du hast schlecht erklärt.
Ja, okay. Wir hatten auch über Rent a Human gesprochen, also diese Plattform, wo eine KI letzten Endes einen Mensch mieten kann, um Dinge zu tun.
Du hast mir von Waymo erzählt, die Türen nicht schließen können. Ja. Das meinst du, ja.
Jetzt hat ein Journalist bei Threads, der Oliver Jessner, gepostet und hat gefragt, hey, er arbeitet da gerade an einer Reportage. Er hätte gerne mal Menschen, die wirklich da einen Job gefunden haben über dieses Tool.
Ach.
Die wirklich mal damit was gemacht haben, Geld verdient haben, whatever.
Oliver Jessner schreibt übrigens für Golem, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schreibt sehr, sehr tolle Artikel. Lohnt sich dem auch auf Threads zu folgen, unbedingt. Also Absolut. Vielleicht packe ich den auch in die Shownotes. Warte, ich schon mal eine Notiz. Jessner, zack, Shownotes.
Absolut. Aber weil er sagt, er hat jetzt mit verschiedenen Leuten gesprochen und hat auch versucht, mal selbst sich dort sozusagen ein Profil zu erstellen, damit er da geheiert wird, und keine Chance. Er hat es nicht geschafft. Also ist wahrscheinlich jetzt am Anfang von seiner Reportage, da wird bestimmt noch was draus folgen. Die Frage ist halt nur, ist das ein Fake? Funktioniert
das? Ja, also klingt erstmal danach. Also wenn er schon sagt, er hat es nicht geschafft, sich da selbst zu akkreditieren als Türschließer für Waymo oder sonst irgendwas.
Vielleicht gibt es auch diese Jobs nicht. Kann auch sein, dass man dann einfach keine Anfragen bekommt, weil es halt nichts gibt oder weil es nicht genutzt wird. Könnte auch sein, aber
vielleicht liegt es auch daran, dass er in Deutschland ist.
Vielleicht, ja.
Möglicherweise zielt diese Plattform eher auf USA ab oder sonst. Ja, abwarten. Es wird sicher spannend.
Wird spannend,
ja. Und er schreibt ja auch manchmal sehr sarkastisch und unterhaltsam. Da bin ich also sicher, da passiert noch was. Ich freue mich jetzt schon.
Bestimmt, bestimmt. Du hast immer noch ein iPhone, oder?
Ja.
Hast du auch keine Pläne, auf Samsung zu wechseln?
Nein, aber ich weiß, was du meinst. Und ich muss sagen, da habe ich schon echt kurz gezuckt.
Geil. Einfach
phänomenal. Machen wir jetzt Werbung? Nein, machen wir nicht,
Also ich habe auch ein iPhone, ich würde mir auch nie ein Samsung-Phone kaufen, aus verschiedenen anderen Gründen, aber die haben eine Funktionalität, ein Privacy-Display in den neuen Handys. Also wie so eine Display-Schutzfolie, die du draufklebst, und dass von der Seite keiner draufschauen kannst. Also sitzt in der Bahn, dein Nachbar sieht nichts, aber du kannst ganz normal dein, keine Ahnung, Tinder durchwischen oder sowas. Ja.
Genau. Ich habe gesehen, wie das funktioniert. Ich finde das total spannend. Erstmal, also es klappt tatsächlich, also du siehst von der Seite nichts. Und wenn ich es richtig verstanden habe, da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, vielleicht hast du noch einen Tacken dabei, man kann das ein- und ausschalten. Genau. Ist das richtig?
Ja, schon, also, ne? Es ist nicht nur das, du kannst es ein- und ausschalten, dass du es quasi deaktivieren kannst, wenn du jetzt jemandem was zeigen willst. Aber der Clou ist, du kannst das pro App einschalten. Also wenn du ein Pop-up bekommst, kannst du sagen, nur dieses Pop-up kann nicht gelesen werden von der Seite.
Geil.
Der Rest geht. Das finde ich mega. Also das ist mit Sicherheit was viele Hersteller in Zukunft auch einbauen werden. ist natürlich super Funktionalität, weil diese Display-Schutzfolien, ich habe die auch manchmal drauf, das nervt einfach irgendwann, stimmt, weil du das Handy halt wirklich nur von ganz vorne sehen kannst. Du kannst niemandem mal kurz was zeigen.
Ja.
Gemeinsam drüber schauen. Du musst immer
so. Ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, ja, eigentlich. Ja.
Aber es ist eine Einschränkung im Alltag letzten Endes.
Ja, und es nimmt Helligkeit weg. Also ich habe diese Folie ja auf dem Handy, habe ich sie ehrlich gesagt nicht. Auf meinem Laptop, insbesondere im Zug. Also ich kann die abnehmen, das hat so einen Magnetstreifen oben drauf. Wirst du wahrscheinlich auch haben, dieselbe. Und sie nimmt Licht weg. Also du musst dann schon deutlich auf Helligkeit gehen und das heißt natürlich, der Akku wird schneller leer und so weiter und so fort. Und ich habe gesehen in einer schematischen Darstellung, wie Samsung das macht. Und zwar haben die vereinfacht gesagt, zwei Beilagscheiben über jedes Pixel gelegt. Und die obere Beilagscheibe fährt halt dann, ich sage es mal, wahrscheinlich ein Bruchteil eines Millimeters nach oben. Und damit kann das Licht nur noch quasi senkrecht dort aus diesem Tunnel austreten und eben nicht auch diagonal. Und deswegen kannst du dann nur von einer Seite, nämlich von oben drauf schauen oder von vorne, muss man sagen.
Ja, das ist eine gute Idee. Also, super, find ich super. Werde ich mal ausprobieren, wenn es das Telefon gibt, muss man mal in den Laden gehen, das mal zeigen lassen, weil also wir haben jetzt auch nur Werbevideos davon gesehen. Wir haben es natürlich auch nicht angefasst, aber wenn es funktioniert, cool, ist das coole Sache.
Aber ich habe von einem indischen YouTuber ein Video gesehen, der das gezeigt hat und auch erklärt hat. Der hat aber ein Manko noch festgestellt. Und zwar kannst du mit dem S-Pen, also das ist dieser Samsung-Stift, ähnlich dem Apple-Pen, den man auf dem iPad nutzen kann, das geht dann nicht mehr, zumindest die Bluetooth-Connection geht nicht mehr zwischen dem Phone und dem S-Pen, hat er gesagt. Mhm. Also frühere Versionen, also das S25, ne, Samsung S25, da supported it more advanced S-Pen features than the S26.
Aber warum soll es mit dem Display zusammenhängen? Verstehe
ich das weiß ich nicht. Ich sag nur, offensichtlich ist dieser enorme Privacy-Fortschritt hat auf der anderen Seite offensichtlich ein Downgrade, was diesen Pen betrifft, der anscheinend irgendwas jetzt nicht kann, was er vorher konnte. Aber du fragst mich ehrlich gesagt zu viel. Ich weiß nicht genau, welche Details.
Ist auch wurscht, weil wenn es schon
bloß ein nicht
Stift
stehen lassen.
Am Telefon, also ganz ehrlich, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren, wenn du einen Stift
am Warte ab, hast. Ich predikte jetzt was. Ja, okay. Apple wird dieses Jahr das erste touchfähige MacBook rausbringen. Und ich habe Leuten hören, weißt ja, ich bin in so einer Gerüchteküche Aluhut-mäßig unterwegs. Da sagte einer, er hat gehört, dass dieses Touch auf dem MacBook nur mit Stift gehen sollte. Und wenn das stimmt, also, dann.
Wir nehmen am 28. Februar auf. Und ich glaube, Ende der nächsten Woche ist das Announcement von Apple. Ich glaube, so am 6., 7., 8. irgendwann. Keine Ahnung. Also ist es noch ein bisschen hin. Wenn die Folge rauskommt, sind die noch nicht erschienen. Und ich sage, das wird nicht passieren. Apple wird kein Touch-MacBook rausbringen. Die werden auch keinen Stift auf MacBook rausbringen, weil es eine total schwachsinnige Idee ist. Brauchst du nicht.
Was?
Ja. Dafür ist ein iPad. Du willst also kein normaler Mensch toucht auf seine Bildschirme rum.
Ja, natürlich.
Ja, ich sage kein normaler Mensch. Nee. Das wird nicht kommen. Dann können wir. Worum was wetten wir?
Oh, jetzt fängt das wieder an.
Ja, komm,
wetten. Okay. Den Männerausflug muss der andere bezahlen. Also das Ticket für unser Konzert oder wo auch immer wir hingehen.
Ja, okay.
Einverstanden?
Ja, machen wir so.
Wir müssen aber noch was finden. Wir haben immer noch nichts gefunden.
Ja,
wir haben
nichts gefunden, ja. Ich habe eher an eine Tafel Schokolade gedacht. Okay, aber machen wir eine
Konzertkarte. Howard Carpendale kommt. War Spaß.
Nee. Alles gut. Da haben wir die Karten ja schon gekauft, ja, genau. Also, ja, genau. Warten wir mal ab. Ich glaub nicht dran. Aber wir werden sehen.
Aber eine eSIM ist drin, da sind wir uns einig, oder?
Das hoffe ich, ehrlich gesagt.
Also
Apple ist der letzte Hersteller, der in seinen Laptops noch keine SIM-Karte verbaut hat, was eine absolute Katastrophe ist, in meinen Augen. Ja. Also,
schon, ne? Sind wir uns einig.
Das muss kommen. Ja. Das muss kommen. Okay, wie machen wir weiter? Hast du noch was? Ich habe noch sehr viel auf dem Zettel. Also
ich habe noch drei Themen. Zwei größere und eins am Schluss, sage ich mal. Ich habe den AirTag 2-Test beendet.
Okay.
Das machen wir am Ende.
Achso, machen wir
am Ende. Das machen wir am Ende. Und dann habe ich noch zwei andere, aber wenn du mehr hast, fang du doch an oder mach weiter.
Ich habe was gesehen. Es gibt eine, Attacke kann man gar nicht sagen, aber es ist eine, bei Amazon gibt es eine sogenannte Brushing-Methode. Das funktioniert so, du bekommst ein Paket mit einem Produkt, was du nicht bestellt hast. Mhm. Ja, also sind meistens Produkte, die jetzt nicht super hochpreisig sind, also im einstelligen Euro-Bereich, hast aber nie bestellt, komm aber an deine Adresse, per Amazon geliefert, alles sauber.
Und du kannst sie auch nicht zurückgeben, glaube ich, ne?
Ja, das, naja, du kannst sie behalten, du darfst sie behalten, auch wenn du sie bestellt hast, aber das, der Hintergrund ist die, dass es eben eine Methode gibt, dass diese Leute diese Pakete zu dir bestellen. Die haben also deine Adresse irgendwo gefunden, also dein Profil gibt es dort irgendwo, also sie haben nur deine Adresse, schicken dir das Paket.
Als Geschenksendung.
Als Geschenk, damit dieses Produkt als verifizierter Kauf gilt, damit sie eine Fake-Bewertung abgeben können fürs Produkt.
Das kenne ich.
Also das ist doch irre. Also das, du verschenkst ein paar Produkte, damit du da eine Fake-Bewertung machen kannst.
Ja, wobei die natürlich nicht von deinem Account kommt.
Ja, na, klar. Ja, klar. Aber ist ja egal, du hast einen Account, der schickt irgendwas als Geschenk irgendwo hin und dann kannst du es bewerten. Weil Amazon sagt, ja, diese Bewertung ist höher priorisiert, steht oben und ist auch, hat auch einen Haken dran, weil das ein verifizierter Kauf ist. Und ich achte da auch drauf. Ich gucke da schon auch, wenn ich was bestelle, bei der Bewertung, da siehst du ja, also du siehst es nicht sofort, ob das ein Fake ist, aber du kannst es oft erahnen. Aber wenn da steht verifizierter Kauf, habe ich bis jetzt gedacht, okay, ja gut, das ist offensichtlich, haben die es ja wirklich gekauft.
Also, jetzt müssen wir mal ein bisschen zurückgehen, weil ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich habe nur eine Vermutung. Ich bin jetzt irgendein Anbieter und mache super billige Bleistifte und möchte die bewertet haben, damit meine super billigen Bleistifte für viel Geld massenhaft gekauft werden. Dann finde ich die Adresse von Rüdiger Trost im Web und sehe, der hat ein Amazon-Konto.
Das brauchst du nicht mehr als Amazon-Konto. Du schickst es einfach an diese Adresse, die du im Web findest.
Okay, gut. Und welcher Account schreibt dann bitte die Bewertung?
Der Account, der es bestellt hat. Also es ist nicht so, dass diese Amazon-Accounts geklaut wurden. Es ist einfach der, ich bestelle das mit deinem, auf deine Adresse. Dann hast du quasi keine Verbindung zum Unternehmen. Du hast einen Fake-Account erstellt, aber schickst es an eine echte Adresse.
Okay, Fake-Account erstellen ist das Wichtige. Ja. Das hat mir gefehlt. Okay.
Also nicht für den Firmen-Account. Das ist irgendein Account, ganz egal.
Die finden deine Adresse und machen unter deinem Namen mit deiner Adresse bei Amazon einen Account auf mit irgendeiner billigen eSIM, die sie sich irgendwo für Verifizierung und E-Mail-Adresse und so weiter besorgt haben. Schicken es dir, es kommt bei dir tatsächlich an. Aber nicht, weil du einen eigenen Amazon-Account hast, der ist da quasi völlig raus. Und dann schreiben die, in deinem Namen die Bewertung.
Ja, oder sie machen es als Geschenksendung von einem ganz anderen Account. Kannst auch sagen, verifizierter Account, kannst auch machen. Also würde auch funktionieren.
Okay.
Aber also ist natürlich klar, weil du brauchst ja pro Produkt nicht so viele Bewertungen, die verifiziert sind. Da reichen ja 2, 3, weißt du?
Ja, stimmt.
Weil die das natürlich ausmachen, weil die stehen oben und da gucken die Leute drauf.
Ja, also, stimmt.
Interessant. Die Leute,
verifizierter Kauf ist spannend. Das sind wahrscheinlich dann auch, lass mich raten, genau die Bewertungen mit Fotos. Hey, super verpackt und schau mal, wie wertig es ausschaut hier.
Also du kannst da nichts gegen machen. Du kannst es melden bei Amazon. Die haben so eine Seite, da kannst du das melden. Aber du darfst es in der Regel auch behalten dann sogar. Also
ja, klar. Ich meine, wahrscheinlich rufen Leute dann auch beim Amazon Kundendienst an und sagen, hallo, ich habe hier was bekommen. Ich weiß nicht von wem. Ja. Was mache ich damit? Ja. Und dann sagen die halt, behalt's. Ja, klar.
Oder schick's zurück und dann verbrennt's Amazon irgendwo. Ja, also
auch das. Ja, ist auch blöd.
Auch blöd. Okay, nein. Ich hab noch ein Thema, das ist wieder so USA und schlecht. Hast du noch irgendwas Aufheiterndes?
Ja, 8 Menschen sind tot.
Okay.
Ich habe eben nichts Aufheiterndes, überhaupt nicht. Also ich fange an jetzt. OpenAI steht hier bei mir, wollte eine Frau bei der Polizei anzeigen, hat es aber nicht gemacht und jetzt sind 8 Menschen tot. Also Hintergrund ist, OpenAI entdeckte bei einer kanadischen Nutzerin Hinweise auf mögliche Gewalttaten, meldete das jedoch nicht der Polizei. Und was dann passierte, später ist diese Frau amok gelaufen und hat in Tumblr Ridge tatsächlich 8 Menschen getötet. Also sehr schwierig. So, jetzt aber Folgendes, und das ist das, was mich irritiert hat. Das Technologieunternehmen aus San Francisco, also OpenAI, erklärte, dass es im Juni vergangenen Jahres das Konto der Nutzerin im Rahmen von Maßnahmen zur Erkennung von Regelverstößen wegen der Förderung gewalttätiger Aktivitäten identifiziert habe. Also das sind dann irgendwelche Bots, die Alarm geschlagen haben, dass da einen Account, Sachen postet, sagt, kommentiert, was auch immer, die unter Umständen
zu
Gewalttaten aufrufen.
Wo postet die die? Also nicht sie chattet nicht mit OpenAI, mit dem ChatGPT, sondern ja, hat es irgendwo geschrieben.
Nee, du hast recht, posten war falsch.
Okay.
Offensichtlich hat sie was gefragt und man konnte daraus ableiten, dass sie irgendwas Böses machen möchte. Sorry, mein Fehler.
Also genau. Sie fragt jetzt nach, wie zerteile ich eine Menschenleiche und kann es gut verschwinden lassen beispielsweise. Dann würde dann eine Alarmglocke losgehen nach dem Motto, hey, hier, das ist kein Autor, der irgendeine Krimi schreibt, nach unserem Wissen, deswegen gehen da die Alarmglocken an.
Offensichtlich, genau, so würde ich es auch interpretieren. So, jetzt haben die sich aber nicht, haben das Konto nicht gemeldet, den Strafverfolgungsbehörden, weil, jetzt Achtung, die machen das nur, wenn ein unmittelbares und glaubwürdiges Risiko für ernsthafte und körperliche Schäden anderer vorliegen. Und das war nicht der Fall. Also die hat jetzt nicht gesagt, ich gehe jetzt raus und töte jemand, sondern die hat erstmal anscheinend nur gefragt, wie töte ich jemand? Und das 5-mal hintereinander und deswegen gingen die Glocken los. Und dann haben sie sich gedacht, da sagen wir nicht Bescheid. Jetzt habe ich mir zuerst gedacht, boah, echt, den Schuh möchte ich mir nicht anziehen. Auf der anderen Seite ist die Frage, wann meldest du denn jemanden? Genau. Weil du weißt, was das bedeutet, wenn du jemanden meldest.
Dann geht. Du kannst dem gegebenenfalls sein ganzes Leben auch versauen, weil der für einen Krimi recherchiert hat, weil der Verdacht eben schwer wiegt. Auf der anderen Seite verstehe ich auch einen OpenAI oder generellen Chat-Anbieter, die sagen, hey, wir melden das nicht, weil das heißt ja auch in Zukunft, dass die Leute unserem Chatbot weniger bis gar nicht mehr vertrauen.
Boah, das ist aber jetzt ein komisches Argument für die Sicherheit von Menschen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich antworte jetzt provokant. Ja,
du hast völlig recht. Ja, aber das musst du trotzdem auch mal von der Perspektive sehen, weil wir hatten vor ein paar Folgen mal das Thema, kann ein Chatbot ein Psychologe für mich sein?
Ja.
Ja, und die Antwort war, also
nein.
Nein, bedingt vielleicht für Anfangsdinge, aber du musst da irgendwann, aber die Leute nutzen es halt vielleicht trotzdem so und dann, wenn dann klar ist, hey, alles, was du da reinschreibst, wird ausgewertet und wenn du da was Falsches reinschreibst, dann steht die
Polizei vor der Tür.
Dann machen es die Leute nicht mehr. Ja. Also, ja, ist natürlich, also ich weiß schon, dass das ein ziemlicher Hot Take ist, aber auch die Seite müssen wir betrachten. Ja,
gebe ich dir recht. Ich finde es auch schwierig. Jetzt in dem Fall ist es halt blöd ausgegangen, ehrlich gesagt. Ne?
Ja, absolut übel.
Ja. Ja. Wollen wir vielleicht über Kaffee trinken reden? Besseres Thema, ne? Besseres Thema.
Gerne. Und zwar, trinkst du nur Filterkaffee? Bist ja nicht so der Connoisseur, was Kaffee betrifft.
Connoisseur, Barista. Kaffeebarista. Habe ich meiner Frau mal geschenkt. Gibt's also, falls du noch irgendwas für Weihnachten suchst, ist ja bald soweit. Wir haben ja schon den 28. Februar, dürften ja bald wieder Lebkuchen bei Rewe und Dengelmann stehen. Es gibt Barista-Kurse. Kriegst sogar eine Urkunde.
Also erstens mal habe ich schon gemacht. Zweitens habe ich noch einen Gutschein gelegen für einen erweiterten Kurs, Latte Art. Also es ist
Kannst du dann so
Barista-Kurse? Ja, oh, echt, Tobi? Okay, ja. Also, es gibt auch Fenster und Türen, da kann man durchgehen. Also come on, Captain Obvious. Also ja.
Kannst du so ein Herzchen da mit der Milch reinmachen?
Eben nicht. Ich kann es manchmal, aber nicht reproduzierbar. Deswegen habe ich einen Gutschein bekommen für einen Kurs, damit man das lernen kann. Aber also ich habe schon gehört von Leuten, das ist einfach, also du kannst in den Kurs, kriegst du quasi die Basics mal erklärt, aber du wirst es nicht können nach diesem Kurs. Du musst es halt einfach 1000 Mal machen und dann, ja.
Und üben, okay. Aber okay, worauf ich hinaus will, in Italien gibt's ein Café al Banco. Café al Banco kriegst du in jeder Bar typischerweise und der kostet 1 Euro. Und das ist einfach ein Espresso zum Stehen an der Bar, zack, rein, raus und du steigst wieder. Die lassen ihr Auto draußen mit Motor laufen, gehen rein, Café al Banco zur Früh, zack, du bist wach, steigst wieder ins Auto und fährst ins Büro. So, braucht man gar nicht. Bei diesem billigsten Kaffee, dem besten übrigens in Italien, wie ich finde, gibt es jetzt auch bald in Deutschland für 99 Cent. Es wird noch billiger, nicht mal 1 Euro, 99 Cent. Und zwar eine chinesische Kaffeekette, Cotti Coffee, taucht in Großstädten auf und sorgt in der Kaffeeszene für Aufsehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was macht das in unserem Podcast? Also einfach, du kriegst den Kaffee sogar noch günstiger. Du musst nicht mal die 99 Cent für den Espresso ausgeben, sondern wenn du ein Foto machst von dir mit der Tasse von Kotti Coffee und die in deinen sozialen Medien postest, kriegst du das Getränk sogar gratis.
Komplett gratis.
Komplett gratis.
Ja, das ist eine Maßnahme, um die Marke bekannt zu machen.
Genau, das wird sein. Das wird nicht lange so bleiben, bis die dann wirklich jeder Zweite kennt. Aber so lange heißt Rabatt gegen Reichweite.
Das ist eine witzige Idee. Das ist nicht schlecht. Aber ich habe noch nicht probiert. Ich trinke auch keinen Espresso, muss ich sagen. Mag ich nicht. Mag er nicht.
Mag er nicht. Er mag das mit dem schönen Muster oben drauf, was er nicht hinkriegt.
Ganz genau. Also, du hast ein schönes Thema mitgebracht. Ich habe jetzt wieder was Fieses. Und zwar GDPR, also die Datenschutzgrundverordnung, wie wir es in Deutschland nennen, die scheint ziemlich gut zu sein. Die scheint gut zu funktionieren. Das kommt jetzt langsam raus, weil die amerikanische Regierung jetzt ein Schreiben an ihre Diplomaten rausgegeben haben, dass die in Zukunft so ein bisschen mehr Gas geben sollen, wenn die, vor allem Europäer, wieder solche Souveränitätspläne schmieden.
Also das gefällt denen nicht, ne?
Nee, das gefällt denen überhaupt gar nicht. Ja.
Ja.
Also der Marco Rubio, also der Staatssekretär, hat es unterzeichnet, dass das diese Vorschriften wie jetzt ein GDPR natürlich die globalen Datenflüsse stören würde. Ja, also die Kosten erhöhen und natürlich die Tech-Unternehmen in den USA blockieren oder
auch die Geheimdienste.
Auch die Geheimdienste, ja klar.
Ja, natürlich. Weil Daten, die nicht im Zugriff haben, sind für die Geheimnisse blinde Daten. Also da sehen die ein schwarzes Loch. Also das kann nicht in deren Interesse sein. Und damit ist es klar. Aber es ist, um jetzt nochmal den Schritt zurückzugehen, du hast völlig recht. Diese Anweisung, wenn die schon auf dieser Ebene läuft, dann stört es die massiv. Und dann scheint das wirklich zu funktionieren.
Ja, und es ist ja nicht nur die DSGVO. Es ist ja auch jetzt, wenn du, egal mit wem du sprichst, alle reden über Souveränität. Alle wollen irgendwie Daten zurückholen. Was können wir in Europa machen? Was können wir in Deutschland machen? Und das ist auch total sinnvoll, weil du weißt eben nicht, wie sich das alles entwickelt. Und du musst zumindest die Möglichkeit haben, weiter arbeiten zu können, wenn jetzt dir irgendein Land mal ja den Stecker zieht.
Ja.
Das haben wir ja gesehen. Es kann schneller passieren, als man denkt. Und deswegen ist es legitim. Und möchten sie natürlich, also jetzt in dem Fall speziell die Amerikaner, überhaupt gar nicht. Also, ja,
sehr gut.
Verlinken wir. Sehr spannende sehr Entwicklung.
Ja, finde ich sehr gut. Ja, ich habe noch was anderes, was auch Daten schützt. Das Thema VPN. Das ist ein zweigleisiges Thema bei mir. Ich gehe mal ein bisschen zurück in den Juni letzten Jahres. Im Juni letzten Jahres haben die Franzosen IP-Adressen, nein, nicht die Franzosen haben es gemacht, andersrum. Pornhub hat Franzosen geblockt. So. Mhm. Die durften aufgrund von irgendwelchen Regularien.
Was ist das, Pornhub?
Ich kenne ich auch nicht. Offensichtlich eine Webseite.
Okay. Verlinken wir in den Show Notes, ja.
Also der Punkt war, die Franzosen konnten nicht mehr auf diese Webseite gehen. Und das war oder trat in Effekt um 17 Uhr am 1. Juni 2025. Um 17.30 Uhr hat Proton VPN gesagt, wir haben 1000% mehr User-Anfragen als vorher. So, das heißt, viele Franzosen wollten diese ominöse Webseite doch aufrufen und haben sich gedacht, ja, wenn die IP geblockt ist, mache ich das halt mit dem VPN und tu so, als wäre ich irgendwo anders. Und das tritt immer mehr in Effekt, habe ich gemerkt, weil jetzt auch in England, manche Seiten kannst du nur aufrufen, wenn du dich vorher altersverifiziert hast. Und das kannst du nur mit dem VPN umgehen. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt und das ist sehr, sehr spannend. Die SPD oder einer von der SPD, muss ich sagen, hat da auch ein Problem mit. Und zwar der SPD-Generalsekretär, der heißt, wo steht's? Jetzt pass mal auf, schneide ich gleich raus. Wo ist denn der Name? Ah ja, der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat gesagt, wir müssen Jugendliche schützen. Erstmal sehr gut. Und da geht es darum, Social Media zu verbieten, erst ab 16 zu lassen und für Kinder und Jugendliche im Alter drunter eben nicht zuzulassen und danach erst mit bestimmten Regeln. Und wenn man dann volljährig ist, darf man, wie man will. Und da sagt er eine Sache, und da hat es mir fast die Schuhe ausgezogen. Ziel müsse auch sein, dass Umwege wie über einen VPN-Tunnel nicht funktionieren. So, und jetzt ist die Frage, Wie will die SPD dafür sorgen, dass man nicht nur datensparsame Lösungen hat, sondern dass man Jugendschutz macht, wie sie das fordern, den ich auch für richtig halte, ich weiß, du auch.
Nee, überhaupt nicht. Also Social Media
Verbot. Jugendschutz, nein, ja. Jugendschutz findest du wichtig.
Das finde ich wichtig, aber Social Media Verbot zum Beispiel für Jugendliche finde ich nicht in Ordnung, aber können wir gerne nochmal drüber sprechen.
Ne? Das könnten wir machen, weil ich halte es für eine, also ich sehe es jetzt nur ein bisschen mit Australien, glaube ich, für eine vernünftige Lösung, wenn es für alle gilt. Ja, aber egal, da müssen wir tatsächlich nochmal separat drüber sprechen. Aber die Frage ist nochmal zu dem, Ziel müsse auch sein, dass Umwege wie über einen VPN-Tunnel nicht funktionieren. Das würde für mich bedeuten, dass du die Nutzung von VPNs einschränken musst. Anders geht's gar nicht.
Ja, aber wie soll es funktionieren? Das ist wieder so eine hohle Phrase von jemand, der nicht weiß, wie es technisch funktioniert, weil du kannst ein VPN, also du kannst ja ein VPN nicht immer als solches erkennen und dann sagen, hey, aber das muss einen Ausschluss haben für diese Seiten, also geht nicht.
Also jetzt muss ich eins dazu sagen, wie ich in China war, ist es tatsächlich so gewesen, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich mit VPN gearbeitet habe, das ging dann irgendwie 40 Minuten gut und danach war die Verbindung weg und ich konnte, keine Ahnung, NordVPN oder was es war, nicht mehr nutzen. Dann habe ich Freedom genommen von F-Secure, das ging dann 40 Minuten und danach ging es wieder nicht. Danach habe ich einen dritten, ich hatte noch so einen IPsec-Tunnel zu meiner eigenen Fritzbox, ging dann auch wieder 1 Stunde, 10 Minuten und danach war auch der geblockt. Also du kannst VPN-Traffic blocken. Also die Chinesen machen das zumindest. In Deutschland wäre das absurd, ja, weil du kannst ja dann nicht mal als Firma VPN-mäßig
arbeiten. Ja, aber die Chinesen schauen ja an einer anderen Stelle rein. Die gucken ja nicht quasi am Ziel. Also in dem Beispiel würde jetzt der Anbieter jetzt, keine Ahnung, Pornhub erkennen, ey, da kommt einer mit einer VPN-IP-Adresse, den lassen wir nicht rein. Das ist schwierig.
Ja, die blocken halt auf dem Backbone verschlüsselten Traffic, ganz einfach.
Ja, aber das kann ja das muss ja dann der Provider machen oder der
Anbieter. Genau, richtig. Also deswegen nochmal, der Punkt ist, wie soll das gehen, was der Herr Klüssendorf dort fordert? Ich verstehe es nicht.
Nein, das wird nicht funktionieren. Also du kannst natürlich sagen, hey, pass auf, wir machen hier mit den großen Anbietern von VPN, die kriegen jetzt eine Anweisung, die müssen das in irgendeiner Weise sperren oder umsetzen.
Ja. Da müssen sie ja auch reingucken.
Ja, dann werden die sagen, ja, geht nicht. Ja. Also weil
geht nicht halt.
Wie soll es funktionieren? Und auch dann kannst du nicht sagen, hey, du kannst ja auch dein eigenes IPsec-VPN auf deinen Server nach, keine Ahnung, Norwegen machen und von dort aus hinsurfen. Auch das kannst du schwer erkennen. Also es ist ein totaler Quatsch. Also es
geht nicht.
Nee, geht nicht.
Ja, genau. Also, kann man einen Haken dran machen hinter die, ich nenne es jetzt mal, Schlagzeile einer Zeitung mit vielen, vielen bunten Bildern, dass die SPD die VPN-Nutzung einschränken will, weil sie das nicht will, weil es gar nicht geht, weil sie es gar nicht können.
Ja. Oh Mann. Ich habe viel mit KI rumgespielt und merkt man vielleicht auch an der Folge, weil wir da viel KI-Themen haben, aber ich habe eine Seite gebaut, über die reden wir dann nochmal, wenn wir drüber sprechen können.
Ja.
Und ich habe ein Foto generiert von uns, Tobi.
Mhm. Also meint ein Foto von uns generiert?
Ja, also ich habe ein Foto von uns genommen, wo wir beide am Tisch sitzen, also eigentlich unser Podcast-Cover, ohne die Schrift. Und habe gesagt, auf dem Tisch zwischen uns, da muss ein Kassettenrekorder stehen. Das war meine Anweisung. Ich habe gesagt, mach einen Kassettenrekorder, so 80er, 90er-Style, mit einer Kassette drin und lass den Rest des Bildes genau, wie er ist. Hat auch funktioniert, zumindest zum Teil. Also ich sehe noch aus wie immer, aber du bist meines Erachtens nach der Pistorius geworden.
Ich habe das Bild gesehen, du hast es mir geschickt. Ja, du hast recht, da sitzt Tobias Pistorius am Tisch.
Also, ich habe es dann zweimal gemacht und es kam zweimal, hat er dein Gesicht geändert. Ich weiß nicht, warum. Also,
aber du hast ihm klar gesagt, sonst nichts ändern, außer einen Kassettenrekorder rein?
Nur den Kassettenrekorder. Ich kann den Prompt raussuchen. Es ist irre. Ja? Also ich weiß nicht. Scheinbar bist du verwandt mit, keine Ahnung, Armin Laschet oder dem
Pistorius? Nee. Moment, Pistorius, nicht Laschet.
Ja, aber also. Die sind ja auch, die werden ja auch immer verwechselt, weißt du? Das ist ja...
Sehen wir uns so ähnlich? Also
gar nicht, null.
Ja, danke.
Null, aber offensichtlich witzig. Ähnlich genug, dass Gemini sagt, hey, mal, das ist ja Verteidigungsminister.
Mit Gemini hast du es gemacht?
Ja.
Rüdiger Trost sitzt mit Kassettenrekorder mit dem Verteidigungsminister am Tisch.
Ja, warum nicht?
Also ganz komisch. Müssen wir dieses Foto auch in die Shownotes packen?
Nee. das machen wir nicht.
Ah, doch.
Ja, gut.
Okay. Ja, natürlich. Jetzt haben wir drüber geredet. Jetzt will es bestimmt, also einer will es bestimmt sehen jetzt.
Okay. Dann mach ich also, als Kapitelbild und in die Shownotes.
Shownotes, Pistorius.
Pistorius.
Okay, witzig.
Also wenn jemand den Pistorius da nicht sieht, dann bitte eine Nachricht, aber ich sehe ihn da.
Nein, den sieht man total. Ich meine, ich habe es ja auch gesehen. Aber man muss schon zweimal hingucken, weil ich kannte ja das Bild.
Ja.
Und dann dachte ich mir irgendwie, also irgendwas ist anders. Und dann schaut man hin und dann erkennt man den Pistorius raus.
Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe natürlich nur auf den Kassettenrekorder geguckt, weil das Bild habe ich jetzt wirklich schon tausendmal gesehen.
Ja.
Und dann auf einmal so, hä, Moment mal, hat er doch das Bild geändert. Naja.
Und beim zweiten Mal auch? Oder was hast du gesagt?
Ich habe mehrere gemacht und er hat immer dich verändert. Und ich, keine Ahnung warum.
Komisch.
Ja. Ich hab noch was Witziges gelesen. Die ganzen Smart Glasses, die jetzt da in der Pipe sind. Also Meta baut ja jetzt gerade so eine Brille, die auch eine Kamera mitbringt und ein Display hat, was ja eine ganz witzige Geschichte ist. Da habe ich jetzt einen gelesen, der hat eine geile Idee gehabt. Und zwar druckt sich einen QR-Code auf ein T-Shirt und der QR-Code ist direkt verlinkt mit einer Malware, dass diese ganzen Leute mit der Brille direkt draufgeleitet werden und sich den Schadcode runterziehen.
Ach, fand ich Quatsch.
Eine witzige Idee.
Oh, wie fies ist das denn? Muss man denn? Wahnsinn, das ist ja fess. Ja, aber gar nicht blöd eigentlich. Wenn's muss man da nicht wenigstens bestätigen? Also bei der Brille?
Wahrscheinlich schon. Aber wenn du... Ja, es wird bestimmt dann irgendwann mal so Maßnahmen geben, dass du ähnlich wie bei diesem Auracast, wo wir drüber gesprochen haben, dann sagen kannst, hey, ich möchte hier Werbung auf der Brille einblenden. Das heißt, das ist ein Trigger dafür, dass direkt ein Pop-up aufgeht beispielsweise.
Ja, das bestimmt kann kommen. Sein.
Und dann werden wir solche Sachen sehen, wenn wir solche Sachen sehen.
Das könnte sein.
Witzig. Und weil wir bei QR-Codes sind, da habe ich auch was gesehen. Das werde ich auch verlinken. Ich habe es nämlich noch nicht getestet, aber es ist eine geile Geschichte. Du kannst in einem QR-Code Daten speichern. Da hat jemand festgestellt, dass wenn du einen QR-Code auf die maximale Größe machst, also auf die maximal supportete Größe und Dichte machst, dann kannst du dort, jetzt pass auf, 2953 Bytes Daten speichern.
Das ist viel.
Ist viel. Ist viel. Ja. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat ein Video gemacht, ein kleines Video, wo er einen Daumen nach oben zeigt, hat das dann über FFmpeg und Tools so weit komprimiert, dass es unterhalb von diesen 2953 Bytes lag. Und hat das sozusagen als QR-Code gespeichert. Ja, und hat dann mit einem Encoder dann nachher wieder gesagt, okay, er liest die Daten aus und hat es dann wieder reingeschickt in einen Videofile und kann dieses Video anschauen.
Ist ja witzig.
Das ist geil, oder?
Aber das liegt daran, dass QR-Codes Fehlertoleranzen haben. Du kannst nämlich da, ich sage jetzt mal, eine Ecke wegreißen und der komplette Code ist immer noch lesbar. Also der ist, der stellt verlorene Pixel quasi wieder her, beziehungsweise die Daten sind redundant da drin. Und du weißt ja auch von Paketdiensten, da sind in solchen Codes eben auch Routing-Informationen drin. Also er weiß Zielpostleitzahl und all diese Dinge. Deswegen Daten werden dadurch durchaus untergebracht. Das ist ja sehr spannend.
Ja, aber 2900 Byte ist schon.
Ja, das ist schon
da
sehr viel.
Da gibt's noch ein paar Adressen rein. Ne?
Also, ja, aber holla die Waldfee.
Ja.
Cool, sehr coole Idee.
Ja, und damit bin ich sozusagen leer. Also meine Liste ist abgearbeitet.
Ich habe noch ein Thema. Ich habe es ja schon angedeutet. Ich habe im Urlaub das AirTag Version 2 getestet und wollte rausfinden, ob es besser ist als das erste. Und hier ist mein ist ein bisschen länger das Testergebnis. Ich muss ein bisschen was ausholen und erklären. Die Antwort ist ja, ist besser.
Ja, alles andere hätte mich auch sehr gewundert. Also Apple hat jetzt ja, wie lange haben sie gebraucht? 5-6 Jahre, um die Version 2 zu bringen.
Ja, aber das war es auch schon. Also ja, ist besser. Also ist ein bisschen genauer, wenn du suchst, dann findest du, also der führt dich dann in der App, in der Wo-ist-App wirklich hin und sagt, ah, geh jetzt mal 4,6 Meter nach leicht nach rechts und da ist es dann. Und das stimmt auch. Ansonsten macht's genau dasselbe wie vorher. Ich kann nicht mal sagen, ob die Batterie länger hält oder nicht, weil das Ding hält ja sowieso ein Jahr, soweit kann ich es noch nicht testen. Aber es ist wie vorher mit ein bisschen mehr Genauigkeit.
Und mehr Reichweite.
Ja, und mehr, richtig, und mehr Reichweite, aber nur, das habe ich heute gemerkt, ich habe das heute noch auf dem Flohmarkt getestet, habe meine Frau losgeschickt und gesagt, guck dir deine Sachen an, ich guck nach, keine Ahnung, Donkey Kong 2 LCD-Spiel oder sonst irgendwas. und dann habe ich geguckt, wo sie ist und ich kam nicht weiter. bis wieder jemand mit dem iPhone bei ihr vorbeigegangen ist anscheinend, weil mein iPhone zu alt ist offensichtlich. Also diese Funktionalität, okay, ich kann jetzt über 105 Meter genau sagen, wo sie ist, scheint eine Kombination aus modernerem iPhone zu sein als meinem plus dem aktuellen AirTag.
Okay. Ja, interessant. Du, wo du gerade Donkey Kong sagst, mir ist noch was eingefallen. Das hatte ich auf meinem Zettel stehen, aber den hatte ich, habe ich gar nicht mehr auf der Uhr gehabt. Ich habe, also, es gibt ein Gerücht. Es kommt jetzt sehr bald GTA 6 raus. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das meist erwartete Spiel ist und ultra viel Geld gekostet hat und so weiter. Und der Vorgänger gibt ja auch eine Online-Version, also so ein Multiplayer-Spiel, das du spielen kannst, wo du dann ja in dieser Welt rumläufst und Geld ausgibst und so weiter. Und es gibt ein Gerücht, und wenn das stimmt, dann ist das absolut der Boss-Move schlechthin. Das ist, also irgendwann werden die natürlich die Server von dem alten Spiel abschalten.
Ja, von der Version 5.
Von Version 5, weil sagen, hey, jetzt ist mal Zeit, kommt auf Version 6, kauft euch das neue Spiel und dann könnt ihr da weitermachen, weil das kostet natürlich alles Geld und so weiter. Jetzt gibt es das Gerücht, dass sie das gar nicht abschalten, so ohne weiteres, sondern dass sie nur die Möglichkeit des Respawns wegnehmen. Also sprich, wenn du stirbst, kommst du nicht wieder.
Ach.
Was ich eine mega Idee finde. Also wenn das stimmt, dann ändert das natürlich sehr viel. Dann haben die Leute auf einmal wirklich ein ganz anderes, eine ganz andere Art zu spielen. Die können noch Jahre spielen vielleicht gegebenenfalls, aber wenn sie also in dem Moment, wo sie sterben,
vorbei. Oh, wie, das ist eine super Idee, weil du dann mit einer ganz anderen Intensität vor dem Bildschirm sitzt.
Brutal. Also es gibt ja bei diesen Spielen gibt es ja meistens so einen Hardcore-Modus. Das heißt also, wenn dein Charakter dann stirbt in diesem Hardcore-Modus, dann ist der tot. Dann kannst du einen neuen anlegen, fängst bei null an, beispielsweise.
Ja, aber du kannst auch bei null anfangen.
Aber du kannst nur bei null anfangen, ja. Wenn du das nicht kannst, ja, Wahnsinn. Finde ich super, super gut.
Ja, aber denken wir es doch mal weiter. Irgendwann sind nur noch zwei da und die wissen das wahrscheinlich auch. Und oder dann suchen die sich. Gehen wir doch erstmal davor, dann suchen die sich ja. Ich meine, das ist ja, ich meine, da gibt's wahrscheinlich dann auch Tausende von Menschen, die dann vor dem Schirm sitzen und das angucken wollen. Ich meine, ich finde das ja jetzt schon spannend von der Erzählung, wie die zwei sich dann irgendwie battlen und duellieren. Und irgendeiner wird dann gewinnen und kriegt er dann was? Last Man Standing. Ja, genau. Oh, super, super schöne Geschichte, da kann man richtig was draus machen.
Ja, ich bin gespannt, ob sie es machen, weil wenn du, also ihr kennt es aus Erfahrung, wenn du lange so ein Spiel spielst und in so einer Welt unterwegs bist und auf einmal gibt's die nicht mehr, also es gibt diese Map nicht mehr, gibt diese Karte nicht mehr, da fehlt dir was. Also das ist wirklich so, wo du denkst, ach schade, jetzt kann man das nicht mehr erleben. Und das ist natürlich heute in der Zeit so, weil Spiele werden irgendwann abgeschaltet, dann schauen die anders aus und denkst du, oh ja, gut, jetzt musst du dir wieder was Neues gewöhnen. Aber
ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich kann mich noch erinnern, wie bei mir Tetris nicht mehr ging.
Die Batterien leer waren. Ja,
genau, genau so ist es.
Ah, wunderbar. Also ich sag mal, danke, dass du dir nach dem Urlaub Zeit genommen hast, zu Gast in meinem Podcast zu sein, Tobi.
Oh, jetzt fängt das wieder an. Ich sag einfach, danke, Rüdiger.
Danke, Tobi.